Frau Hermenau, ich würde gerne Sie genau auch dazu mal befragen, nämlich wie sich also vielleicht von diesem objektiven und sehr faktischen Bild jetzt auch noch mal zurück zum Beispiel zu Ihrem Politikalltag, als Sie im Sächsischen Landtag waren. Inwieweit hat sich aus Ihrer Sicht das Zusammenspiel von Politik und Gesellschaft verändert?
Politik und Gesellschaft.
Also ich meine eben Ihrem politischen, mit Ihrem politischen Know-how, aus Ihrer politischen Erfahrung heraus, schauen Sie, haben Sie ja, denke ich jetzt mal, eine Erfahrung von 20, 25 Jahren. Und ich würde einfach gerne wissen, inwieweit sich das verändert hat zu heute. Das,
es gab drei Phasen, jetzt verstehe ich Sie, Dankeschön. Ja, es gab drei Phasen. Die erste Phase war natürlich die des Aufstandes 89. Wo ich dann am runden Tisch der Stadt Leipzig saß mit 25 Lenzen und wir den Bürgermeister abgesetzt haben und die Stadt regiert haben. Das war eine interessante Zeit. Der runde Tisch hatte dazu gedient, dass die verschiedenen Betrachtungen auf die Gesellschaft auch ihre Widerspiegelung finden. Es waren alle Bürgerbewegungen vertreten, es gab ja sehr viele unterschiedliche, aber es gab eben auch Altparteien, alle saßen am Tisch. Auch die SED, PDS-Nachfolger. Ne? Alle saßen am Tisch und dann wurde dort lange diskutiert, mitunter bis Mitternacht, und es wurden Entscheidungen mit Mehrheit getroffen und so war es dann. Das war interessant, das empfand ich als sehr urdemokratisch, hat mir gut gefallen. Mhm. Die Sachmeinungen wurden auch heftig vorgetragen, aber persönliche Übergriffe gab es eigentlich fast gar nicht. Es war also auch so, dass man in der Sache hart diskutiert hat. Da waren die Fronten ja auch ziemlich klar. Übrigens zu der Frage mit der Abfolge 53, 89 und 2014. Eins muss klar sein, die Demonstrationen in Leipzig haben sich gegen eine kommunistische Partei gewendet. Das war keine linke Bewegung, das muss ich mal deutlich sagen. Aber unabhängig davon, das war die erste Phase. Die zweite Phase war, dass die Zeit im Bundestag von 1994 bis 2004 im Haushaltsausschuss. Mhm. Gott sei Dank war ich im Haushaltsausschuss. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Weil die anderen, die in den Ausschüssen sitzen, wo man sich den Kopf heiß redet gegenüber, wer hat die richtige Meinung und wer weiß es besser, ist der Haushaltsausschuss auf Zahlen und Fakten basiert und da kann man sich einigen. Also die Zeit erst in Bonn, dann in Berlin, erst in der Opposition, dann unter Kanzler Schröder auch in der Regierungsverantwortung, empfand ich als außerordentlich anstrengend und seelisch herausfordernd. Weil es immer nur darum ging, ob wir als Bündnis 90 Grüne auch was zum Thema zu sagen haben und wie wir am meisten damit auffallen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, es entsprach nicht meiner Wahrnehmung von Politik und so. Das hat mir nicht gefallen. Das war die Zeit, die ich auch im größten Teil sozusagen im inneren Disput innerhalb der Bündnisgrünen dann auch hatte, weil mir dieser Politikstil nicht behagt hat. Ich habe mich aber auch trotzdem manchmal dieses Politikstils schuldig gemacht, aber er hat mir nicht behagt.
Was genau hat ihn da nicht behagt?
Also, mir hat nicht behagt, dass es nicht darum ging, ob wir in der Sache fundiert eine andere Meinung haben, sondern dass es darum ging, dass wir in den Medien vorkommen, weil die Grünen müssen irgendwas formulieren, was es sozusagen in die Zeitung schafft. Das hat mir nicht behagt.
Und so wurde es auch angesagt.
Also so wurde es auch öffentlich angesagt in der Fraktion, richtig. Und das hat mir nicht behagt. Ich war auch lange im Bundesvorstand, habe versucht, da mit anderen das auch wieder ein bisschen anders zu machen, aber es ging eigentlich immer nur um die Unterscheidbarkeit von allen anderen. Ich komme aus der ehemaligen DDR, ich bin Ossi, das unterscheidet mich genug von vielen anderen in Deutschland. Ich hatte kein erhebliches Bedürfnis, mich von allen Menschen in Deutschland zu unterscheiden.
Wenn ich es mal mit Ihren Worten sagen darf, Frau Hermenau, ja. Sie haben in Ihrer Streitschrift, schreiben Sie, Sie haben Ostmigration, also Sie reden von einem Ostmigrationshintergrund.
Mit Anführungszeichen,
ja.
Bitte schön.
Ja, aber also schon, das hat mich schon sehr erstaunt, dass Sie das so benennen.
Im System, ja. Ja. Und wenn Sie weitergelesen haben, bei den Konnotationen sogar in die Sprache hinein.
Ja, genau.
Aber lassen wir das mal.
Lassen wir das erstmal und kommen wir zur dritten
Thema.
Phase.
Die dritte Phase, das war dann die Heimkehr in die Heimat. Mit dem Grundgesetz im Gepäck, das ich hervorragend finde. Mit interessanten, vielen Disputen von Angehörigen verschiedener Parteien jenseits der Plenartagung, abends in der Kneipe, beim Bier. Und vielen Bereicherungen aus Bonn und Berlin. Dann komme ich nach Hause zurück in die Heimat und finde den Landtag so vor, wie ich ihn 10 Jahre zuvor verlassen hatte. Da hat sich überhaupt nichts geändert. Das fand ich interessant. Dann hat man die Grabenkämpfe beobachtet zwischen SPD und CDU und Linke. So, ja. Da war alle tief eingegraben, wie im Ersten Weltkrieg. Ja, in diesen Gräben haben sie gesessen und man hat die Weihnachtslieder rüber und rüber gesungen. Also es war schon sehr merkwürdig. Dann gab es, die Bevölkerung hat das gespürt und hat 2004 statt 3 Parteien 6 Parteien in den Landtag gewählt. Dann ging das auch auf den Keks. Und da hatten wir den ersten Demokratie-TÜV in Sachsen sozusagen. Ne? Die haben einfach alles reingewählt, was irgendwie Hand und Fuß hatte oder nicht hatte und haben gesagt, und die übrig bleiben, sind dann die was taugen. Ne? Das war so ungefähr.
Verzweiflung.
Es hatte sich eben so ergeben aus dem Stellungskrieg. Da hat nicht mal nur einer Schuld. Ne? Das war eine gemeinsame, abgesprochene Sache. Jeder hatte seine Position, seinen Schützengraben, jeder hatte sein Zuhause. Und dann da nun zum Beispiel reinzugehen und neue Vorschläge zu machen, alles weiterzuentwickeln, war mühsames Geschäft. Da war ich froh, dass ich abgehärtet war aus der Bundestagszeit. Und langsam bewegte sich dann auch was. Hat auch was damit zu tun, dass die CDU nicht mehr alleine weiterregieren konnte 2004. Dadurch, dass die Bündnisgrünen wieder reingekommen sind nach 10 Jahren, es gab eine Spitzenkandidatin, die das geschafft hat, war es dann so, dass dies nicht gereicht hat für Schwarz-Gelb. Sie mussten dann sogar Schwarz-Rot machen, was noch viel schlimmer war, als nicht alleine zu regieren. Es hat aber insofern was gebracht, als dass die CDU eben nie wieder alleine regiert hat. Und da habe ich die Diskussionskultur nun wieder anders verstörend wahrgenommen. Den Punkt bringe ich noch gerne.
Ja.
Ich habe mich gut fachlich streiten können mit Angehörigen der CDU, mitunter auch von SPD, manchmal von Linkers, kam aber darauf an, wer es war. Und in den eigenen Reihen war es mitunter sehr schwierig, weil es ging sehr stark um ideologische Seiten. Und das entsprach überhaupt nicht mehr meiner Wahrnehmung von Politik. Ich war auch zu alt dafür und das passte einfach nicht mehr. Wir haben dann sehr oft wieder zurückgefunden auf Sachfragen und haben das hingekriegt. Aber ganz am Ende ist es dann eskaliert. Und das habe ich als ein sehr schrilles und verzweifeltes Festhalten an einer Wahrheit, die sich langsam veränderte, wahrgenommen. Und es hat mir das Herz gebrochen, es hat mir leid getan, aber ich konnte dann nichts mehr machen. Und dann haben wir uns gegenseitig nur wehgetan, da habe ich mich zurückgezogen. Ja. So ist es eben.
Also ein Erklärungsansatz wäre ja vielleicht der, dass man, wenn man so nah beieinander ist, vielleicht beziehungsähnliche Qualitäten entwickelt, die man nach außen so nicht mehr hat oder nicht hat. Und da vielleicht dann auch manchmal da auf draußen jemand, mit dem man sich dann besser verstehen kann. Bevor Sie dazu was sagen.
Einen Lebensfreund habe ich gefunden in den 10 Jahren Landtag. Ja. Und das ist der konservative Fraktionsvorsitzende der CDU gewesen, Steffen Flath aus dem Erzgebirge. Der ist auch ausgeschieden, genau wie ich 2014. Wir sind Lebensfreunde geworden.
Ich darf mal sagen,
so verrückt kannst du gehen,
ja, ich darf mal sagen, das spricht für Sie beide, ne, in dem Falle. Ich würde gern noch einmal Sie zitieren. Deutschland muss endlich politisch erwachsen werden. Das wird von den gesellschaftlichen Eliten und politischen Akteuren erwartet. Wie wird Deutschland erwachsen? Können Sie?
Also ich mache ein Beispiel aus einer Programmatik, die mir vertraut ist. Es hat jetzt auch die Zeitung erreicht. Es war also öffentlich. Ich erzähle ja nicht aus dem Geheimnisvollen. Die Diskussion darüber, ob man neben dem großen I in einem Wort auch ein drittes Geschlecht mit einem Sternchen anspricht, ist für einige wenige Menschen in Deutschland hochwichtig. Aber ganz bestimmt nicht so wichtig, wie ob Putin die Krim annektiert, ob die arabische Welt im Krieg liegt oder ob wir einen Währungskrieg haben. Und die Frage ist nicht, dass man es nicht behandeln soll. Man soll es behandeln. Aber man soll die Prioritäten vielleicht klären.
Also ein Lösungsansatz wäre die Gewichtung, sagen Sie. Gut, dann werden wir darüber vielleicht heute im Laufe des Abends auch noch mal drüber reden. Herr, Moment, jetzt bin ich hier raus. Das ist ganz schlecht. Herr Patzelt. Sie haben in einer Ihrer Essays die These aufgestellt, dass sich Deutschlands politisches Handeln eigentlich dauerhaft in einen latenten Verfassungskonflikt zwischen populären Verfassungsvorstellungen und gelebter Verfassung befindet. Was bedeutet dieser Verfassungskonflikt und wo wäre eventuell ein Lösungsansatz?
Also im Wesentlichen geht es darum, dass in unserem politischen System manches in der Politik anders abläuft, als sich die Leute das vorstellen. Im Bild ausgedrückt, die Leute meinen, es würde Fußball gespielt, tatsächlich aber findet Handball statt. Und dann erregen sich die Leute darüber, ja, die berühren den Ball mit den Händen, da müsste doch Elfmeter verlangt und verhängt werden. Das heißt, es wird etwas beurteilt nach Maßstäben, die dem zu Beurteilenden unangemessen sind. Und die wesentlichen Beispiele dafür sind der Fraktionszwang, der verhängt wird. Und dann müssen so Frau Hemmenaus, die hatte dann später den Fraktionszwang selber verhängt und die Peitsche geschwungen über alle anderen müssen mitmachen. Sogar die Frankfurter Allgemeine Zeitung und der Deutschlandfunk berichten dann immer frohgemut in der Früh, bei dieser Abstimmung ist der Fraktionszwang aufgehoben. Es findet endlich normales Parlament statt. Zweiter Punkt. Wann immer in Deutschland ein Bundespräsident neu zu wählen ist, kommt unweigerlich die Debatte, dass wir die Demokratie vollenden müssen, indem wir auch den Bundespräsidenten vom Volk wählen und natürlich die Ministerpräsidenten. Inzwischen wird auch ab und zu gefordert, den Bundeskanzler vom Volk zu wählen, weil dann seien die Regierungen alle viel stabiler. Fußnote, die Israelis hatten das für einige Jahre lang praktiziert und dann haben sie diesen groben Unfug, der das System lediglich blockiert hat, da wieder abgeschafft. Das ist das Zweite. Und das Dritte, wo die Bürger unser System anders funktionieren sehen, als es tatsächlich richtig funktioniert und folglich falsch wahrnehmen. Das ist die Sache mit den Parteien und den Abgeordneten. Manche Bürger können sich nicht nur um den Stern statt des großen I's entsetzlich lange erregen, sondern auch darüber, ob es sich denn gehöre, dass Abgeordnete zugleich, ja was denn, Ämter in ihren Parteien inne hätten, dass eine strikte Trennung geben müsse zwischen Amt und Mandat und dass im Grunde dauernd vor einem Verfassungsbruch wären, weil obendrein auch noch Abgeordnete Mitglieder der Regierung wären und das widerspräche doch abgrundtief der Gewaltenteilung. Das heißt, hier haben viele Leute nicht verstanden, was das wesentliche Geheimnis eines parlamentarischen Regierungssystems ist und wie demokratische Willensbildung und Repräsentation, nämlich über Parteien, miteinander verbunden sind. Und deswegen erregen sich die Leute über die Politik, obwohl die Politik ganz ordnungsgemäß, gemäß den Handballregeln funktioniert.
Also Sie vergleichen Handball und Fußball, das finde ich insofern interessant, weil ich einmal sagen würde, okay, es gibt eine Theorie und dieser Theorie versuchen Menschen zu folgen und darin gibt es natürlich Diskrepanzen und Fallhöhen. Sie sagen aber eigentlich, wenn Sie von Handball und Fußball sprechen, ist es ja so ein bisschen wie Lüge und Wahrheit. Also einerseits gibt es eine Wahrheit, die aber nicht der Wahrheit entspricht von dem, was wir sehen. Also wenn ich ein Fußballspiel sehe, um mal bei Ihrem schönen Bild zu bleiben, dann hoffe ich auch, dass ich ein Fußballspiel sehe und mir mein Nachbar nicht irgendwann mal sagt, du guckst die ganze Zeit Handball. Das wäre ja sozusagen anders als Theorie und Praxis, wäre das ja, spielt das ja mit einer Lüge oder mit einem Konstrukt, das nicht funktioniert, oder?
Mit Lüge hat das weniger zu tun. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Sie wollen Ihren Computer dazu bringen, irgendetwas zu tun, was auch immer Sie mit ihm veranstalten wollen.
Ja.
Und Sie begreifen nicht so richtig die Syntax des Programms, mit dem Sie agieren. Mhm. Wer lügt denn da? Das Handbuch, das Sie konsultieren? Die Webseiten, wo Sie sich Rat suchen? Wer lügt denn? Sie verstehen es einfach nicht. Und Sie müssen dennoch akzeptieren, dass ein Computerprogramm eine bestimmte Funktionslogik hat und nur gemäß dieser Funktionslogik dasjenige zu tun in der Lage ist, was Sie wollen. Bei der Politik stellen sich viele Leute vor, ich habe meine Theorie, die Politiker haben ihre Theorie, die Politiker stehen im Dienst des Volkes, folglich müssen sie gemäß meiner Theorie funktionieren. So nach dem Motto, ich habe den Computer doch gekauft, es muss er so funktionieren, wie ich das möchte. So läuft es aber nicht. Mit Lüge hat das nichts zu tun, sondern nur mit grobem Unverstand deswegen, dass naturgemäß auch politische Strukturen ihre Eigenlogik haben. Und weil das nun mal so ist und die Bürger sich, wie mein Freund Machiavelli schon mal geschrieben hat, politische Systeme zurecht erfunden haben, die nie existiert haben, deswegen erregen die sich über reale Politik, weil sie leider nicht so ist, wie man sie sich selbst vorstellt. Und beim Computer versteht das ein jeder, aber da wird man natürlich auch wütend.
Okay, also nicht verstehen ist ja nochmal was anderes. Also wenn ich es nicht verstehe, heißt es, dann wird es mir nicht genug nahegebracht, damit ich es richtig verstehe, oder?
Es wird schon genug nahegebracht, denn der Bücher sind Legionen, in denen das alles beschrieben ist. Das Problem ist eher folgendes. Die Funktionsweise unseres politischen Systems wird Leute genau dann nahegebracht, wenn sie sich dafür am allerwenigsten interessieren. Denn ehrlich gesagt, im zarten Alter von 16, 17 habe ich mich für Mädchen interessiert, aber bestimmt nicht darüber, wie unser politisches System funktioniert. Später hat man dann so seine Sichtweisen eingerastet. Und dann ist man auch gefordert in Beruf und Familie und nimmt Politik im Wesentlichen, naja, in Form von Infotainment wahr oder der Mann oder die Frau ist ganz toll, die kommt im Fernsehen, da schaue ich zu oder man erregt sich darüber oder man erregt sich über Themen. Man interessiert sich in einem dritten Bild, wenn Sie erlauben,
ja, bitte.
Man interessiert sich eher für das Fernsehprogramm, das läuft, als für die Technik, die es überhaupt erlaubt, dass irgendetwas auf dem Fernsehapparat abläuft. Und es ist dann so, als würde man, viertes und letztes Bild, den Fernsehapparat aus dem Fenster werfen, bloß weil man dort ein Tor einer gegnerischen Mannschaft soeben gesehen hat. Als ob die Logik des Fernsehapparates etwas dafür könnte, was das Programm ist. Und das sind genau die Missverständnisse, denn in späteren Lebensjahren sind dann die Überzeugungen, was ist richtig in der Politik und an den Spielregeln, so weit festgebrannt und festgefügt, dass es keine Bereitschaft mehr gibt, die Sache anders zu denken. Und Sie können dann stundenlang mit Menschen darüber debattieren, dass Gewaltenteilung eben nicht einfach schematisch heißt, hier ist die Exekutive, dort ist das Parlament, sondern dass das parlamentarische Regierungssystem eine wesentlich modernere und effektivere Form der Gewaltenteilung hat. Wenn jemand sagt, ja mein Gott, wer bist denn du? Jetzt bin ich schon so lange in meinem Beruf tätig, ich bin sogar Gemeinderatsabgeordneter. mit so und so vielen Jahren Berufserfahrung, Mitglied einer politischen Partei bin ich auch, da kannst du mich doch nicht darüber belehren, wie unser politisches System funktioniert. Das heißt, zu falschen Zeiten bekommt man die nützlichen Informationen, tja, und damit muss dann jeder sein Leben fristen.
Und dann ist die Festplatte festgebrannt und ich hoffe, wir können heute Abend nochmal über Lösungsansätze diesbezüglich reden. Aber ich möchte Herrn Bax gerne ins Gespräch holen. Sie, Herr Bax, als Vorsitzender der Initiative Neue Deutsche Medienmacher, machen sich unter anderem für mehr Vielfalt in den Medien stark. Welche Vielfalt ist denn damit gemeint? Also ich spontan oder der Laie könnte ja jetzt erst einmal sagen, Vielfalt ist doch gegeben, mehr denn je durch Internetforen, Blogs etc. Jeder kann sich äußern.
Das stimmt. Die neuen deutschen Medienmacher sind ein Zusammenschluss von Journalisten mit und ohne Migrationshintergrund, die sich für mehr Vielfalt in den Medien einsetzen, vor allem in Hinsicht der Tatsache, dass es in den Medien, in den öffentlich-rechtlichen Medien, aber auch in den Leitmedien, in den Printmedien, ziemlich wenig Journalisten gibt mit Migrationshintergrund. Auch mit ostdeutschem Migrationshintergrund, glaube ich, sind unterrepräsentiert. Aber insgesamt, Journalisten mit Migrationshintergrund sind eine verschwindende Minderheit. 2-3%, sagt man so. Mhm. Im Schnitt, während in der Bevölkerung hat man 20% Menschen mit Migrationshintergrund. Da sehen wir tatsächlich ein Defizit, ein Repräsentationsdefizit auch und hoffen, dass sich das ändern lässt durch, ja, durch sozusagen Kommunikation, durch aufmerksam machen auf das Thema und diskutieren. Und es ist interessant, finde ich. Also wir sind sozusagen ja auch medienkritisch. Und ich glaube, die meisten Menschen, die hier im Raum sitzen, sehen die Medien auch mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Also durchaus haben ihre kritischen Anmerkungen und so, wie die meisten auch ein grünes Kärtchen gezückt haben und gesagt haben, sie haben auch sich in diesem Jahr schon mal über eine politische Entscheidung sehr geärgert. Mhm. Wenn sie sich auch über das Fernsehprogramm mal sehr geärgert haben oder über einen Zeitungsartikel, das ist normal. Ich glaube nur, was neu ist im Moment ist, wir haben ja Protestbewegungen im Wandel der Zeiten uns angeguckt und verglichen auch, wie sozusagen linke und rechte Protestbewegungen, was es für Parallelen auch gibt. Was, glaube ich, neu ist oder eine Wiederholung ist, in neuen Gewand ist, dass wir hier eine Bewegung haben, im Moment eine Zäsur auch da haben. Es gibt eine große Entfremdung in der Bevölkerung, in Teilen der Bevölkerung vom politischen System. Mhm. Und es gibt den Wunsch, um im Computerbild zu bleiben, nach einem anderen System. Mhm. Der spricht da teilweise aus bestimmten Demonstrationen aus einer bestimmten Richtung ist da deutlich zu hören. Also das heißt, es geht hier nicht einfach nur um Unzufriedenheit mit demokratischen Prozessen. Hm. Es geht schon darum, dass man mit dem gesamten System unzufrieden ist, die ganze Richtung, die das einschlägt. Das kommt da in einer ziemlichen Vehemenz zutage. Das hatten wir schon mal in den 70er Jahren von links sozusagen, diese Unzufriedenheit mit dem politischen System. Und ich bin verblüfft, ich bin ja bei einer linksalternativen Tageszeitung, die ein Produkt dieser Zeit ist, der 68er-Bewegung, wo man auf die Straße gegangen ist, um die Gesellschaft zu verändern. Und ich bin überrascht oder erstaunt, wie stark von rechts diese Mittel aufgegriffen werden, also Medienkritik das, zum Beispiel, als Topos zu sagen, die Medien, das ist doch Manipulation. Früher hätte man Verblendungszusammenhang gesagt vielleicht, jetzt sagt man Lügenpresse.
Ja, vielleicht wollen wir nicht ganz so weit gehen mit der Lügenpresse, Herr Bax, aber ich lasse Sie das zu Ende führen, dann möchte ich gerne Sie mit einem Zitat von Herrn Patzelt konfrontieren.
Gerne, ich würde nur gerne sozusagen auf diesen Aspekt zurückgehen, dass sehr stark jetzt von rechts Protestformen übernommen worden sind, die von links traditionell besetzt worden waren, wie Demonstrationen zum Beispiel, also Kundgebungen, auch Tabubrüche sind ja was von links ein Mittel war, um Diskussionen in Gang zu bringen. Das haben wir jetzt von rechts in massiven Art und Weise. Den größten Unterschied, den ich sehe, ist zwischen damals und heute ist, dass halt von links das Ziel immer gewesen ist, die da oben. Das ist was mittlerweile auch, was ein bisschen auch bei AfD und Pegida anklingt, aber es richtet sich eben auch gegen Minderheiten. Und das finde ich für mich den wesentlichen Unterschied zwischen den verschiedenen Protestbewegungen.
Aber wie sehen Sie es zum Beispiel in der eigenen Berichterstattung, jetzt mal eigentlich auch als Macher oder Medienwächter sozusagen, dort könnte man ja eventuell kritisieren, so wie es Herr Patzelt tut, ich darf Sie mal zitieren, Herr Patzelt, der inzwischen nachgewiesene und völlig plausible Negativismus massenmedialer Politikdarstellung. Also soll heißen, wir haben einen sehr linksorientierten massenmediale Darstellung. Also es oder die Frage, müssen wir es auch gar nicht verorten politisch, sondern einfach einmal nach den Medien zu fragen und deren Verantwortung da drin, wie Sachen hochgeschrieben oder eventuell auch runtergeschrieben werden. Ist das der Fall? Gibt es das?
Es gibt Medienmechanismen, es gibt die, die Losung zu sagen, also eine schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht, zu sagen, man berichtet überwiegend über Sachen, die schief gehen, man berichtet selten über den Alltag, der unproblematisch ist. Mhm. Und ich würde sagen, ja, das ist natürlich ein Mechanismus, der ein Problem ist. Ich bin auch der Meinung, dass die Medien einen großen Teil Verantwortung für Pegida und diese als Resultat tragen. Also das Pegida ist ein Produkt auch eines massenmedialen Diskurses über den Islam und Muslime. Mhm. Weil
einen misslungenen Diskurs.
Ja, also eines Diskurses in den Massenmedien, der davon ausgeht, alles geht schief, alles ist schlimm, alles ist ein Problem und sozusagen nur die negativen Seiten der Integration wurden hochgejazzt. Und das sozusagen kommt in Gegenden, wo wenig persönliche Kontakte bestehen zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen zum Beispiel, kommt natürlich so an als, mein Gott, das ist ja schrecklich. Also Pegida war sicher auch ein Motiv zum Beispiel, dass man sagte, also wenn das so ist, wie der Buschkowski sagt, und der sagt das ja im Fernsehen und in Zeitungen und überall, wenn das so schlimm ist in Neukölln, dann wollen wir das nicht haben. Mhm. Tatsache ist, in Neukölln ist es nicht so schlimm. Mhm. Also wenn Sie nach Neukölln gehen, das ist ein sehr begehrter, unter Studenten sehr begehrter Bezirk, wo man gerne hinzieht, wo es sozusagen schwierig ist, einen Wohnraum zu bekommen. Also sozusagen die Vorstellung von Neukölln, die in bestimmten Köpfen bei bestimmten Leuten mitschwingt, die ist ziemlich falsch. Und das liegt aber natürlich auch an einem Mediendiskurs, der eben verzerrt.
Woran liegt es, dass dieser Mediendiskurs so verzerrend ist? Also wir haben ja eben auch schon mit Frau Hamenau darüber geredet, was vielleicht auch politisch verzerrt oder wo da die Diskurse vielleicht in eine Schieflage geraten. Aber gerade beim Journalismus gibt es ja einen gewissen Kodex. Der Beruf ist nicht geschützt, das muss man auch mal sagen. Liegt es daran? Wo sehen Sie da eine Verantwortung, auch als Medienproduzent oder Medienmacher, draufzuschauen oder einen größeren Raum zuzuordnen oder zu geben?
Naja, es hängt schon für mich auch zusammen mit der Zusammensetzung der Journalisten, die eben überwiegend aus einem bildungsbürgerlichen Mittelschichts Nicht-Migrationshintergrund-Haushalt kommen und über Migranten oft schreiben wie über eine fremde Welt. Mhm. Über Ostdeutschland vielleicht auch teilweise, da trifft sich vielleicht das eine oder andere zu sagen, die eine oder andere Verzerrung, aber zu sagen, der Blickwinkel ist ein spezifischer und das ist etwas, was wir mit unserer Initiative auch tatsächlich aufbrechen wollen.
Sie wollten etwas ergänzen?
Ja. Ich wollte zwei Bemerkungen anschließen, die das wunderbar abrunden. Wir sollten zwei Sorten von Verzerrungen mindestens unterscheiden. Mhm. Das ist eine Verzerrung zwischen Medienwirklichkeit und dem, was sich so an Operationswirklichkeit, wie man sagen könnte, vollzieht. Das hat ganz wesentlich damit zu tun, dass schlechte Nachrichten gute Nachrichten sind oder wie es eine andere alte Journalistenregel sagt, Hund beißt Mann ist keine Meldung, Mann beißt Hund ist eine Meldung. Mhm. Und wenn das die Medienberichterstattung prägt, dann ist die Welt voller hundebeißender Männer. Mhm. Und man hat ein Problem von der Art des Sterns statt des großen I, was auch ein Problem ist, weil es gehört sich nicht, dass Männer Hunde beißen, aber es ist in der Priorität nicht ganz so weit oben. Und die zweite Verzerrung ergibt sich einfach, Sie hatten schon angesprochen, aus der Selektion von Journalisten. Mein leider viel zu früh verstorbener Kollege Wolfgang Donsbach hat viele internationale Journalistenuntersuchungen gemacht. Und eine der interessanten Funde, die immer wieder in sämtlichen Staaten, aber eben ganz besonders in Deutschland zutage gefördert worden waren, ist folgendes. Man nehme die Bevölkerung und lasse sie, sagen wir mal zwischen 1 und 7, sich zwischen links und rechts verorten. Dann hat man so im Wesentlichen eine normale Verteilung um den Mittelwert. Man nehme Journalisten und lasse sich die Journalisten auf der gleichen Skala zwischen 1 und 7 verorten. Dann hat man nämlich nicht genau den Mittelpunkt der Skala als den Mittelpunkt der Einstellungsverteilung der Journalisten, sondern das ist um 1 bis 2 Punkte, da variieren dann die Studien nach links verschoben, was bei einem Mittelwertunterschied auf einer 7er Skala von einem Punkt eine ganze Menge ist. Und das heißt, Journalisten sehen die Sache ganz normal, sie sind fair und objektiv, aber ihr Blickwinkel ist ein anderer als der Blickwinkel von einem nennenswerten Teil der Bevölkerung. Ein Journalist kann dann subjektiv gar nicht zugeben, dass er irgendwie verzerrt, weil er lauter und richtig und objektiv berichtet, aber der Blickwinkel ist nun mal ein anderer und was für einen Journalisten mittig klingt, ja, das klingt dann für einen normalen Menschen links und bei rechts vice versa. Und wenn wir nicht diese zwei Verzerrungen fair auseinanderhalten, kommen wir zu falschen Urteilen über das, was an der Scharnierstelle zwischen Bevölkerung und politischem System schiefgeht, an jener Scharnierstelle, welche die Massenmedien, die man auch loben muss für diese Leistung, die uns bitter fehlt, seitdem die Öffentlichkeit so in lauter Privatnetzwerke zerfällt, da läuft etwas schief an dieser Scharnierstelle.
Ich würde gerne dazu noch einwerfen. Ich glaube, diese Links-Rechts-Unterscheidung ist überholt. Also das, was ich kritisiere, ist ja nicht, dass die Journalisten zu links sind und die Realität anders ist, sondern was ich kritisiere, ist eher das Gegenteil. Ich kritisiere, dass die Journalisten einen verzerrten Blick auf bestimmte Sachen haben, weil sie aus einer bestimmten Schicht stammen und bestimmte Probleme anders wahrnehmen. Also eher, mein Eindruck ist eher, dass die Massenmedien zum Teil den Diskurs nach rechts gerückt haben, in einer Art und Weise, wie er vorher nicht rechts war. Also ich sage Ihnen ein Beispiel, die Sarrazin-Debatte. Das war ganz klar so, dass das politische Establishment durchaus der Meinung war, dass Herr Sarrazin da den Common Ground verlassen hat, er rassistische Bemerkungen gemacht hat, die so in dieser Art und Weise einen Tabubruch darstellen, die nicht zu tolerieren sind. Und es waren Massenmedien wie der Spiegel und die Bild-Zeitung, die ihm ein Forum gebeten haben. Und ich meine, wir erinnern uns an die Titelseite, das wird man doch mal sagen dürfen von der Bild-Zeitung. Ich finde, das ist sozusagen die Eintrittskarte für Pegida gewesen, weil... Pegida ist eine Art, das wird man nochmal sagen dürfen, Bewegung. Die sagen halt viele Sachen, die wir nicht mehr sympathisch finden, aber im Grunde genommen ist es das Resultat einer Berichterstattung, die sowas provoziert hat.
Es gibt vielleicht noch eine dritte Verzerrung. Mir ist aufgefallen, dass viele Zeitungen, das ist vielleicht auf sechs Regionalblätter bezogen, aber ich denke auch bundesweit der Fall, Sparmaßnahmen durchgeführt haben. Es gibt weniger Journalisten, die das Blatt füllen müssen. Meiner Meinung nach ist eine Meinung schneller geschrieben als eine Recherche. Und wenn ich das richtig beobachte, es ist also gar kein ideologischer Grund, und wenn ich das richtig beobachte, dann bedeutet das, dass also eine Meinung auch mal im Hauptartikel erscheint und nicht, wie sie es gehören würde, im Kommentar. Ich spreche den Journalisten keine private Meinung ab, ich hätte sie nur gerne sortiert. Sondern dann ist sie im Hauptartikel auf der Seite 1 und es tut mir leid, da hat sie nichts zu suchen. Das ist meine Meinung. Also die Briten haben, wenn man die Yellow Press mal abzieht, deutlich faireren Umgang in den Medien mit der eigenen Meinung des Journalisten und mit der Darstellung der Fakten und Zahlen und allen anderen Sachen. Das ist mir sehr aufgefallen und das wird zum Teil auch kritisiert von Leuten, die jetzt sagen, Lügenpresse, das Wort soll man nicht benutzen, finde ich, aber Verfremdung in der Presse, ja, dass sie sagen, also da lese ich diesen Artikel, es steht nicht ein Zitat von jemandem drin, den es betrifft, aber der Journalist hat seine Meinung auf einer ganzen Seite ausgebreitet. Das brauche ich nicht, ich kann selber denken. Ganz oft kriege ich solche Sätze zu hören. Ja.
Ich möchte Herrn Rucht noch mal mit ins Gespräch holen und würde ganz gern das Gespräch, so wie ich es auch angekündigt habe, ein Stück weit auf das Phänomen Pegida, auf diese Bewegung hinbringen. Herr Rucht, was bringt die Leute heute auf die Straße? Was sind die Reizthemen? Und dann sind wir ja vielleicht auch ganz schnell auch bei der Pegida-Bewegung.
Meinen Sie jetzt die Leute, sozusagen die Bundesbürger, die Bundesbürgerinnen, ja, oder Pegida, genau. Die Pegida-Leute? Ja,
allgemein erst einmal und dann vielleicht nochmal in einer Abstufung Pegida.
Naja, es gibt eine unendliche Vielfalt von Protestthemen. Es braucht einfach nur die Zeitung aufzuschlagen und ich schneide jeden Tag Artikel aus und die werden dann abgeheftet und irgendwann landet es in einer Datenbank. Das Themenspektrum ist enorm breit. Mhm. Es gibt die Allgäuer Milchbauern, die hier zelten unter den Linden. Es gibt die Leute, die sich über den Kohleabbau aufregen und welche, die dann wiederum dafür sind.
Daher kommt
Ich brauche das gar nicht aufzuzählen. Ja. Es ist eine unglaubliche Bandbreite von Themen, zum Teil auch sehr, sehr speziellen Themen. Wenn man es jetzt verdichtet und sagt, was sind die großen Themen, dann hat sich so viel gar nicht geändert. Also Probleme der Arbeitswelt spielen anhaltend eine große Rolle, auch wenn die nicht jeden Tag Leute auf die Straße treiben. Umweltfragen im weitesten Sinne, gesunde Ernährung, agroindustrielle Produktion spielt eine große Rolle. Griechenland-Krise, also all das im Grunde, Sie wissen das so gut wie ich, was steht in den Zeitungen und wann finden Proteste statt. ACTA, Freihandelsabkommen waren große Proteste jetzt der jüngsten Zeit. Über die Verschiebungen jetzt zu sprechen, glaube ich, da müsste ich jetzt noch mal weiter ausholen. Darf ich aber noch einen Nachtrag bringen zu dem, was Herr Patzl gesagt hat? Herr Patzl, im Grunde sagen Sie ja, ein Teil der Bundesbürger, die versteht eigentlich nicht so recht das politische Geschäft. Die misst es nach falschen Maßstäben. Und sie sagen, wegen mir, die Politik spielt Handball, da gelten bestimmte Regeln, das Publikum schaut zu, aber fordert jetzt die Fußballregeln ein. Das ist ein komplettes Missverständnis. Ja. Die tragen an den Politikbetrieb Forderungen ran, die nicht adäquat sind. Und dafür bemühen sie eben unter anderem dieses Fußball-Handball-Beispiel. Nun hängt dieses Beispiel an einen entscheidenden Punkt. Nämlich in der Politik kann das Publikum, können die Wähler die Spieler bestimmen. Das können sie beim Handball nicht. Die können einfach nur zuschauen, was sich da abspielt und können dann Beifall klatschen oder pfeifen oder sonst was tun. Aber sie können auf keinen Fall die Spieler bestellen. Und in dem Moment, wo sie die Spieler bestellen, können sie indirekt auch auf die Spielregeln Einfluss nehmen. Und wenn jetzt die Mehrheit in Deutschland wollte, dass wir, also mit hohen Überzeugungen, starkem Druck, dass wir die Verfassung ändern und eine Direktwahl des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin fordern oder des Bundespräsidenten, dann würde das auch passieren und das wäre gut demokratisch. Ob das sinnvoll ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich finde, das ist ein wesentlicher Unterschied. Deshalb haben Sie mit Ihrem Fußball zwar ein suggestives Beispiel, das aber den wesentlichen Unterschied übersieht.
Also in Bezug auf die Kommentierung haben wir überhaupt nichts zu streiten. Der Unterschied ist tatsächlich der, dass in der Politik am Ende das gemacht wird, wofür sich eine Mehrheit mobilisieren lässt. Das Wesentliche, was aber dann stärker, als es heute den Bürgern vermittelt werden müsste, ist, dass es eben nicht folgenlos ist, welche Spielregeln man sich gibt. Es ist nicht so, als ob das Spiel sozusagen gleich störungsfrei oder gleich responsiv in Bezug auf Bürgerwünsche laufen würde, je nachdem, welche Spielregeln man sich zulegt. Denn wenn es danach ginge, würde man vielleicht ein semipräsidentielles Regierungssystem einführen. Die Regierung ist abhängig von einem volksgewählten Präsidenten und von der Parlamentsmehrheit. Und dann machen wir dann noch ein Proportionalwahlrecht, dass möglichst viele Parteien im Parlament sind, ohne irgendwelche Schwellen. Und dann lassen wir noch ganz, ganz viele Volksabstimmungen dazu, wo der Staatspräsident, der Regierungschef, immer wenn die nicht weiter wissen oder keine Mehrheit haben, das Volk befragen können. Und dann werden wir über kurz oder lang ein nicht mehr berechenbares, ein nicht mehr handhabbares, keine halbwegs ins Kalkül ziehbaren politischen Ergebnisse mehr lieferndes System haben. Und das ist vielen Bürgern unklar, dass es nämlich Folgen hat, welche Regeln man sich gibt und dass es ein riesiges Glück ist, wenn ein politisches System vernünftige Regeln hat. Wenn man an dieser Stelle diese Debatte nicht energisch führt, dann wird das Reformieren eines politischen Systems von einer, wie soll ich sagen, Ingenieuraufgabe zu einem Wünsch-dir-was-Spiel. Das Musterbeispiel wäre plebiszitäre Instrumente. Es gibt sehr sinnvolle, die wir haben sollten, aber weil eben die Funktionslogik von einzelnen Instrumenten nicht mitbedacht wird und eigentlich ein Nicht-Thema des Diskurses ist, wünscht man sich dann manches, was unser System eben nicht verbessern, sondern verschlechtern würde. Das ist der zu benennende Unterschied zwischen einer bloßen Zustimmung zu Ihrer völlig treffenden Kommentierung und einer inhaltlichen Aussage, ja, wenn das Volk ein anderes System will, dann soll es sich halt ein anderes schnitzen.
Wollen Sie darauf nochmal antworten? Ja, ich gebe Ihnen gerne die Gelegenheit dazu.
Mich erinnert das an ein Buch, das der Soziologe Helmut Schelsky geschrieben hat über die Technik und Wissenschaft. Und er hat im Grunde gefordert, dass die Politiker das tun, was sich aus den Sachnotwendigkeiten ergibt. Und im Grunde sagen sie, da gibt es eine Gruppe von Menschen und vornehmlich Politikwissenschaftler, die verstehen sozusagen, wie das Spiel läuft. Man sollte deren Urteilen vertrauen, die wissen schon, wie es am besten läuft und der Eingriff von unten oder von außen würde das Ganze nur dysfunktional machen. Aber ich glaube, damit werten sie eigentlich die Qualität des Publikums, des Urteilsvermögens des Publikums ab. Natürlich gibt es auch unsinnige Forderungen im Publikum und solche, die ich nicht teile. Aber dass es sozusagen in der Tendenz Irrläufer sind, die da nur so ein Wunschdenken an die Politik herantragen, das sehe ich nicht. Man könnte jetzt auch über direkte Demokratie in der Schweiz diskutieren, ob da nur Unsinn rauskommt. Da kommt manchmal, ich bezeichne es so, Unsinn raus, da kommt aber auch viel Vernünftiges raus. Und dasselbe passiert ja nicht nur für das, was aus dem Volk herausgefordert wird, sondern es ist ja auch in der Politik selbst so. Die gewählten Fachleute produzieren ja auch manchmal Unsinn.
Ja, nur zwei Sätze dazu. Erstens, es wäre ja das Allerschönste, wenn der Staat Politikwissenschaftler bezahlt, nicht fürstlich, aber immerhin anständig. Und die könnten am Schluss nichts über die Beschaffenheit und Funktionsweise politischer Systeme sagen, was nicht ein jeder Mensch, der anständig an will und Jauch guckt, auch sagen könnte. Nee, das ist dann schon der Unterschied zwischen medizinischer Ausbildung und Hausmitteln oder Quacksalberei. Wenn es darum geht, wie richtet man ein politisches System ein, da wissen wir schon durch Systemvergleich, was halbwegs funktioniert, was weniger funktioniert und können begründeten Rat vor falschen Therapien geben. Das andere ist, dass natürlich unser politisches System wesentlich mehr Potenzial für den Ausbau von Demokratie und von direkter Demokratie hätte. Deswegen bin ich ein vehementer Befürworter von mehr plebiszitierten Instrumenten, auch auf Bundesebene. Volksgesetzgebungsverfahren plus fakultatives gesetzesaufhebendes Referendum. In keinem Fall aber Sachabstimmungen, wo die Regierung sich nicht mehr auskennt. Wollen wir jetzt eine Obergrenze für die Zuwanderung oder nicht? Nö, das ist schon die verdammte Pflicht und Schuldigkeit der politischen Klasse, hier dem Volk Vorschläge zu machen. Das heißt, trennen wir die zwei Sachen. Es geht nicht darum, das Volk außen vor zu halten. Es geht aber darum, dem Volk ein Instrumentarium zu geben, das wirklich effektiv und in halbwegs rationaler Berechenbarkeit von politischen Spielzügen Teilen des Volkes, die sie politisch aktiv betätigen, die Möglichkeit gibt, Politik anders als nur durch die Teilnahme an Wahlen alle paar Jahre zu gestalten.
Herr Bax, Sie möchten dazu was ergänzen?
Ja, ich finde das sehr interessant, dass die Forderung nach mehr direkter Demokratie, das war mal eine Forderung aus den 70er Jahren, die aus den neuen sozialen Bewegungen kam, wo es um Teilhabe ging, um mehr Teilhabe für Minderheiten. Die Grünen haben sich dafür immer stark gemacht. Mittlerweile ist es ein Topos, den sich Rechtspopulisten auf die Fahnen geschrieben haben. Also in Europa sind das hier in Deutschland die AfD zum Beispiel, würde gerne Volksabstimmungen über Moscheebauten abhalten zum Beispiel. Ja gut, oder über Flüchtlingsheime. So, das ist natürlich, das ist sozusagen, der Unterschied ist natürlich, macht man jetzt, zu welchen Themen man Volksabstimmungen abhält oder über Menschen abstimmt. Wer das zu wahrer Meisterschaft gebracht hat, ist die SVP in der Schweiz, die quasi jede Volksabstimmung zu jedem Thema ein Referendum durchdrückt und dann auf solche Ideen kommt, wie Minarettverbot per Referendum beschließen zu lassen, was ein gravierender Einschnitt in die Religionsfreiheit Europas bedeutet hat. Das heißt, man kann natürlich mit Stimmungen, mit Ressentiments leicht Politik machen, und das ist genau das Problem, dass wir schauen müssen, für welche Mittel taugt das. Nicht, dass ich sagen, der Bevölkerung nicht vertraue, aber wir haben im Moment eine Situation, wo es eine große Verunsicherung gibt. Und wir haben auf der einen Seite die Leute, die zu sagen, wir reden über Spielregeln, wir haben die Regeln geändert und immer mehr Minderheiten und soziale Gruppen haben ihre Teilhabe eingefordert, haben Respekt und Anerkennung eingefordert. Fangen wir an mit der Frauenbewegung, zu sagen, Gleichberechtigung von Mann und Frau, wo musste ja hart erkämpft werden. Dann kamen die Homosexuellen, dann kamen Migranten und jetzt kommen die Muslime auch noch mit ihren religiösen Rechten, Gleichberechtigung, die sie einfordern. Das wird vielen zu viel und man merkt, dass langsam der Kasten runtergeht und die Leute sagen, jetzt reicht's. Und diese, was wir jetzt haben, ist die Gegenbewegung gegen diese Vielfalt. Das heißt, die Leute, die jetzt auf die Straße gehen, die wollen ja nicht, wie ich, mehr Vielfalt und mehr Demokratie. Die wollen das, was ihnen vorschwebt, ist zu sagen, die Vorherrschaft der Mehrheit, die Diktatur der Mehrheit teilweise auch. Also das ist ja kein Zufall, dass Putin oder Orban Figuren sind, mit denen in Erfurt oder in Dresden sympathisiert wird.
Ich würde Sie gern gleich zu Wort kommen lassen. Ich habe einen Hinweis und finde es eigentlich auch ganz interessant. Ich habe gesagt, wir werden heute Abend hier auch noch mal über Pegida reden und über diese Protestbewegung. Und offenbar entwickelt sich diese Diskussion weit davon entfernt und fragt viel. Naja, in einer gewissen Weise schon, weil wir hier, also ich weiß nicht, im Publikum spüre ich jetzt auch nicht die große Sehnsucht, jetzt Pegida noch mal zu analysieren explizit, was ich vielleicht auch gar nicht so verkehrt finde, weil ich denke, es geht ja auch viel mehr darum, partizipativ Momente des Einzelnen vielleicht auch zu befragen und zu hinterfragen. Und das wollte ich nur als Hinweis geben. Ich habe das jetzt, will das hier nicht verdrängen, aber ich sehe, die Zeit schreitet auch ganz gut voran. Es ist jetzt 20.30 Uhr. Ich würde Ihnen das jetzt noch so die nächsten 20 Minuten, 25 Minuten, und dann sollten wir zum Ausklang kommen. Und ich werde es auf jeden Fall noch mal kurz ansprechen, aber nun gebe ich Ihnen
eine Regieanweisung gerne an, das ist überhaupt kein Problem. Aber ich wollte jetzt nicht über Pegida sprechen, sondern ich möchte gerne in der Sache mich mit ihnen auseinandersetzen. Zum einen fällt mir auf, dass es eine ganz legitime und im Allgemeinen auch öffentlich in der Meinungsdiskussion vernünftige Forderung gewesen ist in den 70er, Sie haben das selber reflektiert, 80er Jahren aus dem Mitte-Links-Spektrum der Gesellschaft mehr plebiszitäre Elemente zuzulassen. Ich erinnere mich auch noch an die Vereine, gerade in Bayern, die versucht haben, das voranzutreiben. Ich habe da viele interessante Demokraten kennengelernt. Nun haben sich die Zeiten geändert. Und drumherum um Europa passieren so viele Sachen, dass die meisten Bürger vielleicht doch eher ein bisschen mehr konservativ als experimentell links drauf sind, weil sie nicht ganz genau wissen, wie das alles ausgeht. Das ist eine menschliche Reaktion. Und auf einmal sind die Volksentscheide nicht mehr ganz so vernünftig und klug, wie sie das vielleicht vor 20, 30 Jahren gewesen wären. Mir fällt das auf in der Argumentation. Entweder ist ein demokratisches Instrument per se vernünftig, oder es wird instrumentalisiert von einer Gruppe, die meint, mit diesem Instrument ihre Meinung durchsetzen zu können. Also da muss man sich nochmal, finde ich, drüber unterhalten. Das gefällt mir jetzt nicht in der Sache.
Aber macht das für Sie nicht einen kategorischen Unterschied, ob man jetzt über, sagen wir mal, Moscheebauten abstimmt, also Minderheitenrechte oder über Atomkraftwerke? Das ist ja was völlig anderes, würde ich sagen.
Das ist alles sozusagen, also die bei Atomkraftwerk-Gegner, die reflektieren auf die Unversehrtheit des Körpers oder ihre menschliche Unversehrtheit. Und das ist auch grundgesetzfähig, genauso wie es Grundsatzfähigkeit ist, Minderheitenschutz zu betreiben. Das sind alles Grundrechte, ja, über die diskutiert wird. Die Auslegung der Grundrechte erfolgt entweder über Gerichte oder über politische Entscheidungen, die sich in der Bevölkerung mehrheitlich durchsetzen. So nehme ich das oft wahr. Also die praktische Ausführung solcher Grundrechte muss man sich erarbeiten in der Demokratie. Das ist auch in Ordnung. Es kann sein, dass es Entscheidungen gibt über plebiszitäre Elemente, über Volksentscheide, die einem persönlich nicht passen. Also ein Minarettverbot wäre vielleicht eins für mich persönlich. Aber
das ist ein Grundrecht. Also es macht doch einen Unterschied, ob ich über Grundrechte abstimmen lasse.
Darf ich noch zu Ende führen, bitte?
Oder über soziale Belange abstimmen
lasse. Darf ich noch mal zu Ende führen? Es gibt lange bestrieben, auch in den Politik- und in Rechtswissenschaften, immer eine Konfliktlinie zwischen verschiedenen unterschiedlichen Grundrechten. Es muss immer ausgehandelt werden in der Gesellschaft, welches Grundrecht jetzt stärker ist als das andere Grundrecht. Und eins muss halt Abstriche machen und anderes nicht. Es gibt viele Menschen im Land, die haben das Gefühl, dass die Grundrechte, die ihnen wichtig sind, bei manchen ist es Familie, bei anderen ist wieder ein anderes Thema, dass, zum Beispiel Schutz des Eigentums, wenn sie die ganze Euro-Krise angucken, die sagen, also da sind unsere Grundrechte massiv verletzt worden, das passt uns gar nicht. Man hat sich jetzt um viele andere Sachen gekümmert, die auch alle wichtig sind. Ich habe ja nicht diskriminiert, meine Aussage, aber das Gefühl ist da, dass da genug getan worden ist. Da will auch keiner unbedingt was zurückdrehen und die, die das wollen, die werden sich mit Mehrheit durchsetzen, da wette ich drauf. Sondern die sagen, jetzt müssen wir wieder über andere Fragen diskutieren. Und die sind vielleicht in bestimmten Spektren nicht so en vogue, aber das muss es ja nicht aushebeln. Ich werbe dafür, demokratische Instrumente nicht zu missbrauchen, immer nur dann, wenn es um die eigene Meinung geht. Denn dann wird die Demokratie keine verlässliche Basis für alle sein. Und das muss man sich vor Augen führen.
Herr Patzelt.
Wir haben soeben ein schönes Beispiel dafür gesehen, wie eine Diskussion ein wichtiges Thema in die falsche Richtung abbiegt. Statt darüber, Achtung, beschweren Sie nicht zu früh, liebe Frau Herbener, statt darüber zu diskutieren, welche Instrumente der Demokratie unabhängig davon, wer gerade mit Ihnen operieren will, gut täten, haben wir uns eher auf eine Diskussion eingelassen, worüber denn das Volk, der große Lümmel, abstimmen darf oder nicht. Und eben das ist der falsche Ansatz. Der richtige Ansatz scheint mir der zu sein. Das Parlament hat das Recht, innerhalb der Verfassung Gesetze zu geben. Und gemäß der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes bedürfen alle wesentlichen staatlichen Entscheidungen einer gesetzlichen Grundlage, sind somit der Kontrolle des Parlaments unterzogen. Nun ist aber es nicht so, dass das Volk am Wahltag seine Stimme abgibt und dann hat es während des Restes der Wahlperiode keine mehr, sodass eine stimmige Lösung die wäre, man richtet folgendes Instrument ein. Das Parlament macht ein Gesetz über alles, worüber es gemäß Verfassung ein Gesetz machen darf. Es darf auch keine Grundrechte abdingen. Zweitens, wenn das Gesetz beschlossen ist, gibt es eine verfassungsmäßige Frist von, sagen wir mal, 100 Tagen, in der eine bestimmte Anzahl von Unterschriften durch eine Antragsinitiative gesammelt werden kann. Wenn diese Anzahl von Unterschriften zustande kommt, findet eine Volksabstimmung mit der simplen Frage statt, soll dieses Gesetz in Kraft treten, ja oder nein? Und all die feinsinnigen Debatten, ob das Volk über Minaretta abstimmen könnte, sind an dieser Stelle überflüssig, wenn das Parlament das Recht hat, über Minarette abzustimmen, dann darf es auch das Volk. Und wenn es ein gravierender Grundrechtseingriff ist, dann darf auch das Parlament kein verfassungswidriges Gesetz machen und sämtliche Kontrollen, sämtliche Möglichkeiten abstrakten Normenkontrolle, die laufen natürlich mit plebiszitären Instrumenten auch weiter. Also sprechen wir nicht über Ausschlusstatbestände oder böse Hintergedanken, sprechen wir über plebiszitäre Instrumente, die die Möglichkeiten der Bevölkerung auf Politik zwischen den Wahlen Einfluss zu nehmen punktuell steigern, aber nicht dazu führen, dass die politische Klasse ihre Verantwortung gleich wem abgibt oder dass Leute Privatinteressen, auch populistischer, demagogischer oder sonstiger Art, rechts- und demokratieförmig umsetzen. Deswegen strikte Bindung von plebiszitären Instrumenten an vorgängige Parlamentsbeschlüsse.
Gut, aber Sie sollten das jetzt auch nicht abbügeln, das ist keine Lappalie. Dieses Schweizer Beispiel zeigt ja gerade, wie ein Grundrecht ausgehebelt wird über den Weg eines Referendums. Und das gut, das wäre in Deutschland verfassungsfeindlich, so ein Gesetz. Das könnte weder das Parlament noch ein Referendum beschließen. Ja, okay, nur als Beispiel. Nehmen wir das Grundrecht der Meinungsfreiheit, was ja auch ein Grundrecht ist, was wir alle gerne in Anspruch nehmen, ich in diesem Moment auch. Das geht natürlich sehr weit, aber es gibt auch Grenzen der Meinungsfreiheit. Deswegen ist genau das eine Abwägungssache. Hat Sarrazin diese Grenzen zum Beispiel überschritten oder nicht, ist eine Frage, über die wir uns streiten können.
Das ist keine Frage der Volksabstimmung.
Nein, aber es ist auch keine Frage von Mehrheiten, sondern auch eine Frage von Minderheitenschutz. Also die Frage nämlich in dem Moment, wo jemand rassistisch über Minderheiten herzieht, ist natürlich in dem Moment, ist das Grundrecht einer Minderheit betroffen. Und wenn wir die Meinungsfreiheit so auslegen, dass die Mehrheit, wer am lautesten brüllt, das meiste zu sagen hat, dann sind wir da, wo wir jetzt in Dresden sind.
Also wir
nämlich dabei, dass Leute sich auf einer Straße versammeln.
Er hat sich auch mit Sarrazin gestritten.
Ganz kurz, dass Leute sich auf einer Straße versammeln und ziemlich hart an der Verfassungsfeindlichkeit nahen Parolen herumbrüllen. Also das heißt, zu sagen, unseren Rechtsstaat in Frage stellen. Da muss man sich ja fragen, ob das mit unserer Verfassung zu vereinbaren ist, was da passiert oder nicht.
Also hier.
Nein, aber mit Grundrechten.
Also, was mich noch interessieren würde, ist der Transfer. Also wie kommen die Informationen, wie kommt das Wissen an den Bürger, an die Bürgerinnen? Und hier habe ich das Gefühl, klappt offenbar manchmal eine große Diskrepanz. Und das hatten Sie ja auch angemerkt, indem Sie gesagt haben, es gibt auch eine gewisse Unwissenheit. Und wir können nicht davon ausgehen, glaube ich, dass alle eben dann doch sofort da auf dieses Boot mit aufspringen und wunderbar damit schwimmen können. Aber diesen Transfer würde ich gern mit Ihnen besprechen und möchte nun doch noch mal in der letzten Runde auf Pegida kommen. Herr Rucht, was ist das Anliegen? Wer sind Pegida-Wähler? Pegida-Anhänger, Entschuldigung. Vielen Dank für die Korrektur. Pegida-Wähler, mein Gott. Wo kommt das denn her? Ja. Ja, deutsche Fehlleistung.
Also es gibt dazu 4 oder 5 Studien, je nach Zählung. Und Herr Patzl hat ja auch eine durchgeführt.
Drei.
Ja, gut, ich packe das jetzt mal zusammen. Also jedenfalls Studien aus Dresden, zumindest von 2 Lehrstühlen ausgehend. Es gibt dann die Studie von Göttingen, es gibt unsere Studie und inzwischen sind schon wieder neue auf dem Weg. Und trotz dieser mehrfachen Studien gibt es keine klare Antwort auf die Frage. Das mag ein bisschen verblüffen, denn es liegen ja Statistiken vor und Zahlen. Mein Punkt ist folgender. Man kann sozusagen den Durchschnitt oder den typischen oder repräsentativen Anhänger von Pegida nicht beschreiben mit diesen Befragungen, einschließlich unserer eigenen. Warum? Weil man über die Grundgesamtheit der Leute nichts weiß, also man kann die nicht abbilden in verkleinerten Maßstab. Dazu müsste man ja wissen, was sind das für Leute. Und weil zweitens hinzukommt, dass bei diesen Befragungen, so meine starke Vermutung, es bleibt aber eine Vermutung, ein nicht repräsentatives Bild der Pegida-Leute erzeugt wird. Das kann man jetzt beschreiben, was ist dieses nicht repräsentative Bild. Das sind Leute, also das sieht man ja auch, es sind überwiegend Männer, ca. 80%. Wir wissen aus den Befragungen, dass die überwiegend aus Dresden und Umgebung kommen. Wir wissen, dass das Bildungsniveau gar nicht so nieder ist, wie das vielleicht zunächst gedacht war. Wir wissen was über deren Einstellung. Das könnte ich jetzt alles aufzählen. Mhm. Aber mein Punkt ist folgender. Der radikale Teil der Pegida-Anhänger beteiligt sich an diesen Umfragen nicht oder nur in Ausnahmen. Und wie groß dieser radikale Teil ist, das wissen wir nicht. Und deshalb ist es ein Missverständnis, wenn wir jetzt scheinbar genaue Beschreibungen der Pegida-Leute liefern, aber nur diejenigen abbilden, die überhaupt auskunftswillig oder gesprächsbereit sind oder im Internet einen Fragebogen ausfüllen und so weiter und so fort. Wir haben hohe Ablehnungsquoten, wir haben während des Marsches unsere Zettel mit der Aufforderung, sich an der Umfrage zu beteiligen, während des Marsches die Zettel verteilt. Und die Faustregel war, vorne gab es in dem Zug fast nur Anfeindungen, Aggressionen, fast niemand hat diesen Zettel entgegengenommen. Und vorne marschiert eher der harte Kern, das muss man wissen. Und hinten hat sich das aufgelöst und da waren die Leute freundlicher und haben dann auch die Zettel angenommen. Das heißt, wir haben sozusagen den hinteren Teil der Demonstration, ich spreche es nur von unserer Studie, abgebildet. Und ich vermute, wenn man das jetzt nicht während des Marsches tut, sondern während der Kundgebung, dann nehmen wiederum nur die Moderaten, die tendenziell Moderaten, den Zettel an.
Danke erst einmal. Herr Patzelt, Sie wollten gleich was ergänzen, aber bevor Sie das tun, lassen Sie mich gleich noch eine Frage mit anknüpfen. Sie sagten, im Umgang mit Pegida konnten wir politisch nicht genug. Was bedeutet das?
Was bedeutet, dass wir im Umgang mit Pegida nicht genug konnten?
Politisch nicht
genug konnten. Ja, politisch nicht genug konnten. Ja, das methodisch anschließend.
Ja.
Schauen Sie, als Pegida auf die Straße ging, vermuteten die meisten in Dresden, inklusive meiner selbst, das sind die üblichen Neonazis, die in Dresden das Gedenken an die Zerstörung der Stadt oder besser gesagt der Altstadt vom 13. Februar für sich jahrelang okkupiert hatten und in Auseinandersetzung mit denen sich ein nicht genug zu lobendes Anti-Rechts-Netzwerk in Dresden etablierte. Es kommen die alten Neonazis oder neue Neonazis und die verscheuchen wir genauso, wie es uns gelungen ist, den Stadtkern am 13. Februar von diesem großen bundesweiten Nazi-Auftrieb zu befreien. Okay. Das war die Wahrnehmung. Und an der Wahrnehmung halten viele bis heute fest. Tatsächlich sind es aber nicht lauter Neonazis. Es ist, wie ein nicht unwichtiger sächsischer Politiker zu sagen beliebt, es sind unsere eigenen Nachbarn, ob wir sie mögen oder nicht. Es sind unsere Nachbarn, die da kommen. Und die Reaktion, ihr alle seid Faschisten, Rassisten, Neonazis, führte dazu, dass die gesagt haben, ja hoppla, denen zeigen wir, wer wir wirklich sind. Ich nehme meinen Nachbarn, meine Familie, meine Hausgemeinschaft, meinen Freundeskreis mit. Wir zeigen denen, wer wir sind. Und so polarisierte sich das bis zu dem ganz lächerlichen Wettstreit im letzten Dezember. Bringen die Pegidianer oder die Gegendemonstranten oder Pro-Demonstranten, weil sie nicht nur gegen, sondern eben auch für eine freiheitliche Ordnung demonstriert haben, wer bringt jetzt da die meisten auf den Platz? Und das heißt, es hat sich eine Polarisierung ergeben mit einer wechselseitigen Diskursverweigerung, die nicht nur bei den Pegidianern liegt. Ehrlich gesagt, die sind sogar ganz dankbar, wenn ihnen mal jemand zuhört, ohne sie gleich sozusagen auf Rassismus und Faschismus festzulegen, aber das nur als Fußnote dazu gesagt. Eine Diskursverweigerung, eine Polarisierung, in deren Verlauf es tatsächlich gelungen ist, aus Leuten, die am Anfang bloß sagen, es stimmt doch was nicht mit der Politik in diesem Lande, wir wollen, dass sich was ändert, dass daraus empörte Leute geworden sind, die gesagt haben, das ist Lügenpresse und Volksverräter und alles ganz schlimm, sie selbst seien nämlich das Volk, sie waren immer nur ein kleiner Teil des Volkes und nicht einmal repräsentativ, bis hin zu dem Punkt, dass viele inzwischen innerlich diesem Gemeinwesen gekündigt haben, die auf sozusagen in aller Schlichtheit des Gemüts und Reinheit des Herzens glauben, diese stabile Demokratie sei sowas wie die marode DDR-Diktatur, die man wegdemonstrieren könnte. Und mit meiner Aussage, wir haben politisch zu wenig gekonnt, meine ich genau das. Statt dass wir im letzten Herbst schon eine Debatte losgetreten hätten, wie soll unser Land in 20 Jahren aussehen, wenn der Wandel hin zu einer Einwanderungsgesellschaft gelingt? Welche Maßnahmen müssen wir ergreifen, dass wir wirklich eine zusammenhaltende Einwanderungsgesellschaft werden, die ihre Liberalität bewahrt. Stattdessen haben wir einfach gesagt, mit der Einwanderung gibt es null Probleme, wir brauchen keine gesetzlichen Regelungen, alles passt einfach und ihr Pegidianer, euch hören wir deswegen nicht zu, weil ihr seid so blöde, ihr habt keine Ahnung, kommt aus dem Tal der Ahnungslosen, ihr hört uns erst einmal zu. Naja, und auf diese Weise sind sie eben nicht verschwunden, wie ich es fälschlich zweimal vorhergesagt habe, wo der Wunsch eher Vater des Gedankens war als eine treffende Analyse, sondern es gibt sie immer noch und aller Wahrscheinlichkeit nach wird sie es noch länger geben.
Ich sehe die ersten Wortmeldungen, die werde ich gleich mit reinholen. Bitte merken Sie sich Ihren Punkt und wir holen Sie gleich mit ins Gespräch. Und Sie wollen was ergänzen und ich möchte Sie aber auch gleichzeitig noch mit etwas konfrontieren, das Sie gesagt haben, nämlich, und das können Sie dann vielleicht auch nochmal ausführen, mit den rassistischen Organisatoren kann und muss unsere staatliche Ordnung klar und unmissverständlich aufräumen. Also das zu Pegida. Vielleicht können Sie dieses Aufräumen noch mal mit beschreiben.
Also man muss sich mal vor Augen führen, wie das angefangen hat. Angefangen hat es mit ein paar Anhängern der Partei Die Linke, die sich am Goldenen Reiter, das ist August der Starke, auf der Neustädter Seite, gesammelt haben im Herbst mit den Plakaten, lass den Putin Ruhe, den Russen gehört die Krim, also ich fasse mal zusammen volkstümlich, oder wir wollen jetzt hier uns nicht, wir solidarisieren uns jetzt mit den Kurden gegen Assad, war auch ein Plakat, ganz wichtig. So, und dann kamen so ein paar Sachen. Und dann sagten sich andere, na entschuldige mal, aber was ist denn jetzt mit den Kurden das wichtige Problem für uns? Da hat man noch nicht erkannt, dass der Syrienkrieg durchaus eine Relevanz für die Deutschen hat, aber jetzt weiß man es. Aber egal, also wir verteidigen jetzt hier mal das Abendland. So, da kam das eher aus so einer Bierlaune raus, am Anfang. Dann haben sich die auf der Gegenseite versammelt, auf dem anderen Elbufer und haben gesagt, wir verteidigen jetzt das Abendland. Wir wollen hier sozusagen mal zeigen, wer wir sind und was wir wollen. Da haben sich dann später... Monate später die Linken einsortiert und da war wieder, man soll den Putin in Ruhe lassen, unter den AfD- und Pegida-Anhängern, die da versammelt waren. Die Eskalation kam im Herbst letzten Jahres, als die Stadtverwaltung in Dresden, ohne die Bürger zu informieren, geschweige denn eine Diskussion zu verwickeln, einfach festgelegt hat, wo die zentralen Unterbringungspunkte im Thema Asyl sein werden. Da gab es ja auch schon Asylbewerber. Mhm. Und hat also gar nicht irgendwie versucht, da was mit den Leuten zu reden. Und da sind die betuchten, klugen Leute, die ihren Kaffeebecher recyceln, ja, alle losmarschiert und haben gesagt, so nicht, Genossen, ne, das wollen wir nicht haben. So, dann ging das hoch. Dann kam natürlich die NPD auf die kühne Idee, super, das kapern wir. Genau das haben wir immer gewollt. Wir haben immer versucht, so eine Bürgerbewegung hinzukriegen. Und haben sich dann mit dem Bachmann und anderen zusammengetan. Deswegen gab es dann offiziell im Januar mal eine Spaltung, damit also die noch halbwegs mit heilem Gesicht davonkommen, die sich nicht ganz so rassistisch empfinden. So, und dann wurde diese Bewegung nach und nach gekapert. Als aber eben hervorragende Fremd- und Fernkommentare aus Berlin zum Beispiel unseren Chef der Landeszentrale bedeutet haben, er hätte sich da dümmlich verhalten, während der Ministerpräsident irgendwie 4 Monate im Urlaub war, zu dem Thema, sag ich mal, das hat nicht genützt. Die Fernkommentare und die Ferndiagnosen haben nicht genützt. Da haben sich auch wieder viele kritisiert gefühlt. Der typische Pegida-Mitläufer im Jahr, sagen wir mal, 14, 15, der hat...
Ja, Sie hören mich atmen.
Aber ich höre Sie atmen.
Und wissen Sie warum? Ja. Weil ich Sie ganz konkret gefragt habe und weil mich das auch wirklich interessiert hat, das weil Sie gesagt
Sie
haben...
Das kriegen Sie auch.
Was und ist mit dauert, diesen Organisatoren?
Sie müssen es einfach ertragen. Es tut mir leid, okay. Es gehört zusammen.
Okay.
und der normale Mitläufer zieht sein Parkticket, bevor er zur Demo geht. Der sitzt in Freiberg oder in Bautzen und hat eine kleine Handwerksbude und bezahlt Leuten Lohn und Brot. Und hat das Gefühl, dass das alles nichts mehr wert ist, weil der Westen zu blöd ist, den Euro zu sichern. Das ist typisch. Mhm. Und mit denen müssen wir auch nicht aufräumen. Die Leute haben einen Anspruch an die Politik.
Nein.
Und jetzt zu den Leuten da oben. Also wäre schön gewesen, wenn die Politik, die Landespolitik, ordentlich reagiert hätte. Und zum Beispiel der Ministerpräsident die Traute besessen hätte, im Januar dahin zu marschieren, da eine ordentliche Rede abzuhalten in Verteidigung des Grundgesetzes, den Spaziergängern zu sagen, Leute, ihr habt in der Sachfrage recht, die Euro-Griechenland-Geschichte ist Murks, und das sozusagen zu spalten, ne, diese ganze Angelegenheit, um die vernünftigen Leute wieder rauszuholen aus der Nummer. Das ist nicht erfolgt. Und das meine ich, der Staat räumt mit denen nicht auf. Denn das wäre die Möglichkeit gewesen. Die sind natürlich schlau. Die sagen auch nicht jetzt eine Parole, für die du sofort in den Knast kommst. Die wissen ganz genau, wie sie so formulieren, dass sie haarscharf dran vorbeirutschen. Trotzdem kann man aber die wieder isolieren. Das war auch, hat auch geklappt. Im Sommer hatten wir da wirklich nur noch 3.000 Leute stehen und keine 20.000 mehr. Und dann kam die zweite Nummer und wieder war kein MP da und hat gesagt, abtrünnige Sachsen, ab nach Hause.
Aber es ging ja vielleicht auch ein Stück weit darum, ob nicht die Oberen der Pegida oder die das mit anführen, sehr rechtsgesonnen sind und da vielleicht Bürger, unbescholtene Bürger, die ihre Meinung sagen wollen, mitnehmen und da vielleicht auch
es fehlt,
nicht gut mitnehmen.
Also ich dachte, meine Analyse,
so hatte ich Sie verstanden.
Ja, meine Analyse ist, dass die Konservativen in diesem Land nicht in der Lage sind, eine klare Linie zu ziehen zwischen einem normalen Konservatismus und den Rechten. Und solange das diffundiert, solange kriegen sie solche Probleme nicht gelöst.
Also ich habe jetzt Folgendes, Herr Rucht wird noch was sagen, Herr Bax wird noch was sagen und ich habe schon 3 Wortmeldungen gesehen und dann gehen wir ins Publikumsgespräch.
Ich werde jetzt nervös und bei mir steigt sozusagen der Druck. Denn jetzt wird Folgendes gemacht in den Beschreibungen. Wir haben da eine etwas problematische Führerschaft von Pegida, die Organisatoren, insbesondere die Person von Lutz Bachmann. Und dann gibt es die normalen Mitläufer oder Bürger. Und die sind sozusagen okay oder halbwegs okay. Wenn Sie sich, ich beziehe mich jetzt nicht auf Befragungen, wenn Sie einfach auf den Platz stellen und mal gucken, an welchen Stellen wird geklatscht. Und wer klatscht da? Klatschen da viele oder wenige? Dann gibt es eindeutige rassistische Aussagen. Pirinci ist einer von denen. Ich war dabei, als er diese Rede gehalten hat. Und da wurde anfangs viel geklatscht an hochproblematischen Stellen. Die Rede war unbeholfen, die war zu lang, die war zu akademisch. Irgendwann wollten die Leute das nicht mehr hören, aber nicht, weil sie mit den Inhalten nicht einverstanden waren, das ist ein Missverständnis der Medien, die das so geschildert haben, sondern weil es ihnen einfach zu lang war. Und dann wurde er am Schluss so ein bisschen gestoppt. Aber wann wird geklatscht? Bei eindeutig, nicht nur, aber bei eindeutig rassistischen Aussagen. Bei derselben Gelegenheit hat sich auch jemand auf den Platz hingestellt, hat Heil Hitler geschrien, hat was von Vernichten gefaselt. Niemand hat es gestört. Niemand rundum. Das passierte einfach. Ich könnte jetzt noch viele andere Dinge aufzählen. Aber wenn sowas in der Mitte einer Demonstration passiert, dann kann ich nicht mehr sagen, das sind die netten Nachbarn von nebenan. Naja gut, das sagt halt jemand, aber das interessiert mich nicht. Nein, das sind Leute, die wissen, wo sie hingehen und was dort gesagt wird.
Herr Bax, bitte.
Ich denke auch, es ist ein Bündel von Motiven, das die Leute zu Pegida geführt hat. Und ich habe mir heute nochmal angeguckt, die Kundgebung der AfD in Erfurt, wo Herr Höcke gesprochen hat, wo Dunja Hayali Interviews gemacht hat. Das Interessante ist, dass die Leute, die da befragt worden sind, ganz unterschiedliche Motive hatten, warum sie auf dieser Kundgebung waren. Auch ganz unterschiedliche Herkunft. Da war eine Frau, die eher linksparteinah war, ein SPD-Wähler, ein Unionswähler. So konnte man das deutlich ziemlich aus den Aussagen heraus erkennen. Und ganz unterschiedliche Motive haben sie dahin geführt. Irgendwie eine Unzufriedenheit, ein Bündel an Motiven, wie gesagt. Aber sie treffen sich eben diesem kleinsten gemeinsamen Nenner, und das ist die Ablehnung von Muslimen, von Fremden, von Flüchtlingen. Und das ist das Problem, dass sozusagen die Welt ist kompliziert. Wir haben alle sozusagen auch in Sachsen viele Probleme. Aber wo treffen wir uns? Was ist der kleinste gemeinsame Nenner? Die Ablehnung von Flüchtlingen und Muslimen. Die werden zum Sündenbock gemacht für alles, was schief geht. Und das Ganze hat Konsequenzen. Wir haben in Sachsen, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, ich will ja nichts Falsches sagen hier als Journalist, 100 Brandanschläge hatten wir in Deutschland in diesem Jahr. Ich stehe hier unter besonderer Beobachtung, ja. Es gab 100 Brandanschläge in Deutschland auf Flüchtlingsheime diesem Jahr. Davon ein Viertel knapp, 24 in Sachsen alleine. Es gibt so viele Initiativen, Nein zum Heim, wie nirgendwo sonst als in Sachsen. Das hat sicher viele Gründe, warum es da einen besonderen Unmut, das hat auch mit Wendeerfahrung zu tun und mit vielleicht auch grundsätzlich sozusagen das Gefühl, irgendwie abgehängt zu sein von Berlin. Da gibt es so historische Spannungen zwischen Berlin und Dresden, aber das entschuldigt ja nichts. Es ist einfach ein Befund, dass wir ein Problem haben mit Rechtsextremismus und mit Rechtsradikalismus in Sachsen.
So, bitte, ich möchte das Publikum bitten, sich zu beteiligen. Der junge Mann da hinten hatte sich gemeldet. Nee, dann gibt es noch drei. Moment, eins, zwei, drei habe ich gesehen. Und dann geht es da weiter. Eins, zwei, drei, genau.
Ja, schönen guten Abend. Ich habe nur eine ganz einfache Frage.
Können Sie sich vielleicht ganz kurz vorstellen?
Ja, ich bin Student, studiere Public History hier an der FU in Berlin.
Danke, ja.
Und ich habe davor in München gewohnt, und was ich mich immer gefragt habe, warum Dresden? Also in München waren wir zahlenmäßig bestimmt 10-mal so viel. Wir waren einmal 25.000 gegen 1.500 Leuten. Es muss ja was am Standort zu tun haben. Mhm. Also es kann ja nicht nur sein, dass es... Also das kommt mir nicht in den Sinn, und wir haben bei uns im Studiengang einen Text über Generationen gelesen, dass quasi eine Generation im Osten, plakativ gesagt, nicht die Erfahrung hatte, mit Demokratie umzugehen oder es nie gelernt hat. Also inwiefern spielt das eine Rolle, warum Dresden?
Ja, da können Sie sich jetzt aussuchen, wer darauf, oder vielleicht sammeln wir es erst einmal, noch zwei Beiträge und dann können wir antworten, ja. Das war hier der Herr mit der Brille. Ja? Nee, eins weiter. Schau mal, Toni, hier vorne. Hier, nein, da.
Ja, hallo, ich bin Konrad Leistikow. Ich bin angehender Lehrer, also Germanist, aber gut, okay, tut jetzt nichts zur Sache. Ich fand ganz spannend, dass Frau Hermenau gesagt hat oder offensichtlich geheime Informationen hat, dass Pegida von der NPD gekapert wurde. Finde ich spannend, also wusste ich noch nicht. Kann sie ja vielleicht nochmal dazu ausführen. Und auch, dass sie sagten, also fand ich auch interessant, ihre Interpretation der Anfangsmotivation von Pegida, auf die wir ja, also wo ich habe damit gerechnet, dass wir hier sozusagen auch darauf zu sprechen kommen, und das war einer der wenigen Punkte, wo Sie das mal angedeutet haben, dass Sie gesagt haben, also Ihrer Meinung nach ist Pegida irgendwie entstanden aus einer Reaktion auf linke Protest oder Demos irgendwie zur Krim und irgendwie sowas, so habe ich Sie verstanden. Dabei haben Sie nicht erwähnt, dass ein ganz wesentlicher Gründungsimpuls für Pegida waren die Ausschreitungen Anfang Oktober 2014. Ich glaube, es war Hamburg und Celle, wenn ich mich richtig erinnere. Da gab es Kämpfe von Salafisten gegen Kurden und Salafisten gegen Jesiden damals. Als das so hochkochte, der ganze Konflikt Islamischer Staat, Jesiden und Kurdenverfolgung. Und diese Ausschreitungen, die wurden dann eben, die waren dort sozusagen auf der Straße, wurden die ausgetragen mit heftigster Gewalt. Und das war ein wesentlicher Impuls sozusagen für Pegida, für die erste Gruppe dann von wenigen Leuten am Anfang, also irgendwie 50 Leute oder so am Anfang oder 150, auf die Straße zu gehen und zu sagen, das wollen wir nicht sozusagen. Also wir sagen keine Glaubenskriege auf deutschem Boden, das ist ja eine der Parole der Pegida-Anhänger, es wurde gar nicht thematisiert hier. Also wir wollen nicht diese importierten Konflikte, und was auch gar nicht angesprochen wurde, es wurde immer gesagt, Pegida sei antidemokratisch. Also es ist ja eine Einforderung von Demokratie, wenn man sagt, wir wollen dazu befragt werden. Sollen, also sozusagen, soll Deutschland islamisiert werden oder nicht? Dazu wollen wir befragt werden. Das haben die auf jeden Fall erstmal aufs Tapet gebracht, sozusagen. Ja. Da wurde, dieser Begriff wurde dann zwar immer gleich negiert, also die angebliche Islamisierung und so weiter, aber es wurde zum ersten Mal wirklich aufs Tapet gebracht. Ja. Mhm. Und das, finde ich, ist ein wichtiger Gründungsimpuls gewesen.
Wir haben noch einen Wortbeitrag, dann würde ich Herrn Patzelt, Frau Hermenau und Herrn Bax Gelegenheit geben, zu antworten. Das war hier, schau mal. Toni. Bitte, bitte. Sie lassen ihm den Vortritt,
okay,
nicht?
Danke,
ja,
schön.
Das wusste ich.
Mein Name ist Heribert Eisenhardt. Ich bin Mitorganisator von Pegida, also Pegida hier in Berlin. Und keine Angst, ich will hier überhaupt nicht provozieren. Ist mir schon klar, dass das jetzt vielleicht als Affront aufgefasst wird oder so. Aber ich bin als einfacher Bürger hier. Vielleicht nochmal die kleine Anregung von uns. Gab es eigentlich schon Gesprächsangebote, auch vom Mikrofon aus, in den Reden, die ja immer mitgeschnitten werden, auch von der antifaschistischen Pressearchiv und von der Polizei und so weiter. Also es wurde gesagt, auch Gegner von Pegida oder eben Pegida hier in Berlin können dort reden. Und ich glaube, die werden auch nicht angegriffen. Ja. Gut, das nur mal, wollte ich nur mal gesagt haben. Das Weitere ist, Herr Krüger hatte mal ein Interview gegeben in Cicero, glaube ich, wo er gesagt hat, eben die Kontroverse ist wichtig. Und ich glaube, das war sehr interessant heute Abend hier, aber die Kontroverse, die eigentliche Kontroverse zwischen denen, die zu Pegida gehen und die aus meiner Sicht nicht alle rechtsextrem sind, das haben Sie nicht so wirklich dargestellt, weil Sie reden immer nur über, und ich würde einfach sagen,
nicht mit.
Genau, machen
Falle.
Sie sich alle mal lockerer. Das sind auch Menschen, das sind auch Menschen, die sicher eine ganz andere Meinung haben und auch nicht links sind. Ich bin auch nicht links, aber deswegen nicht rechtsextrem sind. So. Erstmal, ansonsten, wer Fragen hat, gerne.
Schön, danke nochmal für den Beitrag. Jetzt nochmal hier vielleicht. Ja, sofort. Wir nehmen auch den Herrn mit, weil er. Und dann machen wir nochmal eine zweite Runde und dann. Sehr gerne.
Ja, mein Name ist Albert Reinhardt hier aus Berlin. Ich versuche so ein Projekt zu etablieren, das nennt sich Politik, Schule, Internet im Agenda 21-Prozess und soll eigentlich die Aufgabe haben, sozusagen den Sozialisationsprozess von Jugendlichen oder man könnte auch sagen, als demokratischen Initiationsritus für Jugendliche in der Schule. Also Herr Patzelt hat es vorher gesagt, mit 16, 17 wäre eigentlich das richtige Alter. Woran das anknüpft, ist einfach sozusagen ein Menschenbild, dass wir wir sind eigentlich Kleingruppentiere, die vor 12.000 Jahren durch die Agrarrevolution in größere Sozialitäten übergegangen sind. Und wir brauchen natürlich jetzt Ordnungssysteme, Institutionen, die Ordnung schaffen. Und früher wurde diese Rückbindung meistens auch über arbeitsteilig über die Religion miterledigt, sozusagen, dass der Jugendliche mit der Pubertät sozusagen in die Gesellschaft aufgenommen wurde und dann halt Teil des Systems war und sich anerkannt und gleichwertig fühlen konnte. Und was wir, also diese kleine Gruppe läuft, das muss ich jetzt ganz kurz noch erzählen, läuft eben unter zwei Modi. Das ist der Stressmodus, unter dem wir sozusagen seit dieser, unter diesen Großbedingungen leben oder sozialisiert werden. Und es gibt den Kulturmodus, der so ein bisschen versteckter ist, der eigentlich dieses dialogische Denken, das uns Menschen gegeben ist, ermöglicht, also sich miteinander abzugleichen. Das ist nicht diese Diskussion, sondern das ist wirklich sich auszugleichen und den anderen mit einzubeziehen. Ja? Und ich glaube, das ist halt einfach eine latente, sowas wie nennt man das, ja, fällt das Begriff jetzt nicht ein. Also es gibt halt einfach wahrscheinlich eine Sehnsucht, irgendwo dazuzugehören. Also es gibt diese Kleingruppenwesen, will immer dazugehören. Ne? Und wenn das halt nicht sozialisiert wird, ja, dann haben wir sozusagen, wir produzieren im Grunde in der Schule Einzelkämpfer und Außenseiter. Ja? Und natürlich sind diejenigen, die von Hause aus etabliert sind, die finden da auch eher wieder Anschluss und wieder rein und fühlen sich deshalb nicht lassen sich von der Schule sozusagen nicht ausgrenzen. Aber die ohnehin schon Startschwierigkeiten haben, also vielleicht mit der ersten Sozialisation Probleme hatten, denen wird nochmal richtig übel mitgespielt mit diesem Schulsystem. Ja. Und da müssen wir einfach, die Frage ist, wie lange wollen wir noch rückwärtsgewandt über dieses Stressmodell reden und ab wann können wir anfangen, unsere Jugendlichen offen in die Gesellschaft aufzunehmen?
So. Also wir fangen mal an mit dem Standortproblem vielleicht. Und da würde ich Herrn Patzelt vielleicht kurz bitten, was dazu zu sagen.
Und warum Dresden? Ich spare mir die Erklärung, warum Pegida im Wesentlichen in Ostdeutschland wesentlich stärker seine Chancen hatte, als es im Westen je haben wird. Ich gebe nur den Hinweis, dass wir die Besonderheiten Ostdeutschlands in Bezug auf Einwanderung und so weiter dann verstehen oder jetzt besser verstehen, wo wir sehen, wie heftig der Widerstand gegen das von der Bundesrepublik Deutschland propagierte Quotensystem in den mittelosteuropäischen Staaten ist. Ostdeutschland ist kulturell Teil von Mittelosteuropa und nicht Teil der Bundesrepublik Deutschland alt mit ihren westlichen Bindungen. Also Pegida ist zunächst einmal ein wesentlich ostdeutscheres Phänomen als ein westdeutsches Phänomen. Das muss man als erstes sehen. Zweitens, Pegida ist aus sehr zufälligen Anfängern entstanden. Frau Hermenau hat manche von den Zufällen erzählt. Damit aus zufälligen Anfängern etwas wird, was ab und zu ein paar tausend Leute und mehr mobilisiert, warten Sie doch, seien Sie ein bisschen geduldig. Damit aus so kleinen Anfängen etwas Großes wird, braucht es eine Großstadt. In Kleinstädten wäre das nie so angeschwollen, da fährt man auch nicht hin. Drittens, es gilt die Sorge um die Folgen des Einwanderungsgeschehens nach Deutschland in Deutschland als ein konservatives Thema. Denn der anständige, fortschrittliche und linke Mensch weiß, dass der Übergang zur multikulturellen Gesellschaft lediglich Vorteile bringt. Er bricht verkrustete Strukturen auf, durchlüftet die Gehirne, verdünnt sozusagen das Deutsche an Deutschland und ist sozusagen eine Schutzimpfung gegen weiteren Faschismus. Das heißt, am Einwanderungsthema unterscheiden sich ganz klar eher linke oder eher konservative oder eher rechte Grundströmungen. Wenn Sie jetzt auf der ostdeutschen Landkarte nach einer Großstadt suchen mit konservativer Grundströmung, da werden Sie außer Dresden so gut wie nichts finden. Das ist auch der Grund, warum in Leipzig die Sache nie gezündet hat. Da ist einfach die linke Dominanz einfach viel zu groß. Hinzu muss man dann noch Folgendes nehmen. Die Dresdner pflegen seit der Errichtung von Autobahnen und Brückenbauwerken ihre Konflikte möglichst bundesweit und unter Einbeziehung internationaler Gremien durchzuführen. Innerstädtischer Streit wird in Dresden immer bundesweit und idealerweise national generalisiert, wozu auch beiträgt, dass Dresden sich nicht nur für den Nabel der Welt hält, sondern es ganz eindeutig auch ist. Sorry für alle Berliner. Nein, was ich ernsthaft sagen will, ist, Dresden bietet auch eine wunderbare Stätte. Wenn da Fernsehkameras kommen und filmen eine Demonstration vor der Frauenkirche oder auf dem Theaterplatz, das hat einfach was. Infolgedessen sind alle medialen Nachrichtenwertfaktoren bei Dresden besonders groß und obendrein gibt es noch diese Geschichte mit Zerstörung Dresdens, Neonazi-Aufmärsche und so weiter, das sicherte einfach jene Nachrichtenlage, die, wie ich es vorhin erklärt habe, als eine, wie mir scheint, politisch überzogene und unvernünftige Gegenreaktion Pegida überhaupt aus seinen unscheinbaren Anfängen heraus hat wachsen lassen. Also, wenn Sie es in einem Satz haben wollen, Pegida konnte nur in einer konservativen Stadt zündern und das ist nun mal Dresden.
Frau Hermenau. Ich würde Sie bitten, vielleicht auf diesen zweiten Wortbeitrag ein bisschen einzugehen und sich doch etwas kürzer zu fassen.
Also aber das war genau das Problem. Die Gründungsimpulse sind so vielfältig, dass man die jetzt hier gar nicht schaffen kann. Es gab auch einen Gründungsimpuls aus... Darf ich bitte ausreden? Es gab auch einen wesentlichen Gründungsimpuls aus der Hooligans-Szene und da bezogen sich übrigens auf Dortmund und die Aussetzung zwischen Salafisten und Hooligans. Gab es auch einen wesentlichen Gründungsimpuls, das war die Fangruppe von Dynamo Dresden. Die haben sich auch eingehängt. Die, also war alles elektronisches Netzwerk und der Herr Bachmann versteht sich aufs Campaigning, das muss man einfach mal wissen. Vor dem Hintergrund wurden da viele verschiedene Unzufriedenheiten eingesammelt. Und dass die NPD angefangen hat, so ab Januar spätestens, da auch ihr eigenes Brötchen zu backen, das hat man daran erkannt, dass die Typen, die da waren, bekannt sind. Das sage ich jetzt mal dazu. Und da sind auch interessanterweise Typen dabei gewesen, die sind damals auch auf die vorhandenen rechtsextremen Stimmungen, die es auch in Sachsen gibt, aber ich würde sagen, im natürlichen Quotenbereich Europas bei 5% ungefähr, dass diese Anknüpfungspunkte hergestellt haben. Das haben wir erlebt mit dem Aufbau der NPD in verschiedenen Bereichen. Und da sind auch welche aus dem Westen zu uns gekommen und welche im Osten waren da, auf die haben sie getroffen. Und die waren da, weil die DDR so war, wie sie war. Und in der DDR hat man zum Beispiel die Gastarbeiter, die wir hatten, aus Vietnam oder Angola oder Kuba, weggesperrt. Die haben in Wohnblocks gewohnt. Wenn eine Vietnamesin von einem Ostdeutschen geschwängert worden ist, musste sie abtreiben und zurück in die Heimat. Heiraten kam nicht in Frage, das Kind auch nicht. Das waren harte Bandagen. Es gab kaum Kontakte mit anderen Leuten aus anderen Ländern. Wir haben jetzt schon den ganzen Schwall Wessis integriert. Ja? Also, und die alle schwäbisch reden. ja? Aber das meine ich jetzt ironisch. Mir geht es darum, deutlich zu machen, auch die NPD-Leute haben ihre Pendants gefunden und haben versucht, auch mitzuzwitschern bei dem ganzen Konzert. Und die fallen natürlich auch auf, wenn sie überhaupt in die Kamera reinreden oder wenn sie eben demonstrativ an der Kamera vorbeigehen und Lügenpresse reinbrüllen. Das gibt es ja alles. Die sind auch dabei. Und mich stört es natürlich, das ist auch so, ich bin nicht zu Pegida mitgegangen, aber ich habe so manche Weinflasche über Nacht mit Kumpels geleert, die gegangen sind. Und habe gesagt, mich stört das, wenn ich mit denen da in einer Situation bin. Dann sagen meine Kumpels, na pass mal auf Mädel, die Situation ist so, die Regierung hört einfach nicht mehr zu, es interessiert die einen Scheiß, was wir denken. Ja, waren auch welche dabei mit Abitur und waren auch welche dabei mit Hochschulabschluss und haben gesagt, es ist uns so ernst, dass wir in Kauf nehmen, dass der Ruf unserer Stadt versaut wird, gerade durch Ferndiagnosen von besonders berufenen Leuten, weil es uns einfach reicht. Wir wollen das nicht mehr und sie haben recht. Die Frage, wir wollen befragt werden, ich würde nicht sagen Islamisierung, aber wollen wir so eine hohe Zuwanderung haben oder nicht, die steht massiv. Ich habe vorhin auf Handwerker aus dem ländlichen Raum verwiesen. Da habe ich welche, die brauchen dringend Arbeitskräfte, die würden sich auch gerne welche aus anderen Ländern nehmen. Und dann habe ich aber auch welche, die sagen mir, ich habe hier geschuftet, gemacht und gemehrt. Und trotzdem geht es hier nicht wirklich voran, gerade in kleineren Städten. Das liegt an der Abwanderung, das liegt an dem Geburtenknick. Das hat ganz viele verschiedene Gründe. Die haben auch nicht alle was mit Zuwanderern zu tun, überhaupt nicht. Aber einer muss ja den Sündenbock wieder spielen. Das kommt alles mit dazu. Aber es gibt auch generell, und das halte ich für richtig, die Kritik an der CDU als einer Partei, die nicht in der Lage ist, ein konservatives politisches Weltbild adäquat abzubilden. Und das ist meine Kernkritik.
Herr Bax.
Sind die Positionen zwischen Berlin und Dresden da nicht genug abgestimmt? Zwischen dem, was Frau Merkel repräsentiert und was die CDU in Sachsen repräsentiert. Das ist sozusagen, dass da einfach nicht vermittelt wird, was eigentlich, wo es hingehen soll.
Mhm. Lassen Sie mich ganz kurz hineinschieben, weil ich das vorhin nur so ganz kurz am Rande erwähnt habe. Sie haben ja eben ein Buch geschrieben, nämlich Angst ums Abendland, Gedankenstrich, warum wir uns nicht vor Muslimen, sondern vor Islamfeinden fürchten müssen. Entsprechend bitte ich Sie jetzt, eben diese Frage zu beantworten, die eben kam nach der Frage nach, wer fragt eigentlich uns, ob wir islamisiert werden wollen?
Gute Frage, ja. Also ich bin ganz sicher nicht der Meinung, dass das Nazis sind bei Pegida, die da mitlaufen. Die Mehrheit eben nicht. Und auch die AfD-Wähler sind keine Nazis. Aber das beruhigt mich nicht. Die Mehrheit der Leute, die Brandanschläge auf Asylbewerberheime verüben, sind auch keine Nazis. Das finde ich eher beunruhigend, ehrlich gesagt. Dass es sozusagen aus Teilen der Mitte der Gesellschaft kommt. Also dass es Feuerwehrleute sind zum Beispiel, die Brände legen. Und das ist kein rein ostdeutsches Problem. Es ist kein rein ostdeutsches Problem, deswegen finde ich es auch falsch, zu sagen, mit dem Finger auf Dresden zu zeigen und zu sagen, da läuft schief und bei uns alles prima. So ist es ja nicht. Das ist tatsächlich sozusagen die Unzufriedenheit mit bestimmten Entwicklungen, kulminierte auf eine Art und Weise. Es hat sicher auch damit zu tun, dass bei der Wiedervereinigung die Illusion noch propagiert worden ist, Deutschland wäre kein Einwanderungsland. Helmut Kohl hat es ja noch behauptet. Das ist ja leider nicht wahr gewesen. Und das hätte man den Leuten vielleicht auch sagen müssen, dass es nicht wahr ist. So. Aber es ist ein Mythos zu behaupten, das hätte nie Diskussionen um Einwanderung und Integration gegeben. Und wir haben seit Jahren, seit Jahrzehnten diskutieren wir über dieses Thema. Ich weiß nicht, was wir noch mehr diskutieren müssen. Wir müssen über die Integration... Nein, 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 nicht nur in Wahlkämpfen. Da wird sozusagen, es hat sich auf die Betroffenen sehr stark ausgewirkt. Also es hat auch Konsequenzen für die Betroffenen gehabt. Das wissen die meisten hier vielleicht nicht, weil sie nicht betroffen sind. Aber zu sagen, es hat reale Auswirkungen gehabt auf die Betroffenen. Und wir haben ein Integrationsproblem in dieser Gesellschaft. Wir müssen auch schauen, wie wir die Leute integrieren, die auf die Straße gehen und die abgehängt sich fühlen. Aber das ist kein Problem von Islamisierung. Es gibt kein Islamisierungsproblem. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Es leben in Deutschland 4% Muslime. Selbst wenn die alle sich zusammenschließen würden und jetzt Salafisten werden würden, was nur ein Bruchteil von denen ist. Ja? Salafisten machen ein 1% oder 0,5% aller Muslime aus. Das sind die, die man immer im Fernsehen sieht, die mit den Bärten, die den Koran verteilen und so weiter. Es gibt keine Islamisierung. Aber es ist interessant, dass wir wieder da sind, wo wir vor 100 Jahren waren, dass man eine religiöse Minderheit hat, die anders ist als die Mehrheit und die wird zum Sündenbock gemacht und zum Symbol für alles, was schief läuft. Und daran, sozusagen, daran arbeitet man sich ab.
Meine Damen und Herren, es ist sicherlich noch ganz viel Redebedarf, aber ich habe mich oder freue mich sehr über dieses sehr starke und sehr präsente Podium heute Abend. Freue mich sehr, dass Sie so aufmerksam zugehört haben und sich auch so aufmerksam beteiligt haben. Applaus